Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Gletscher im Himalaya bergen riesige Eismassen. Doch Schätzungen zufolge ist bereits ein Viertel davon verschwunden, angetrieben durch den Klimawandel. Mehr zu den Folgen dieser Entwicklung gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem gehen wir heute der Frage nach, wie Gummipartikel von Kunstrasenplätzen ins Meer gelangen und dort Schaden anrichten. Und wir widmen uns der harmlosen Gespinstmotte, die giftige Nachtfalter akustisch imitiert und so gefräßige Fledermäuse abschreckt. Am Mikrofon ist heute Lena Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Sie werden auch als dritter Pol bezeichnet. Im Himalaya und den umliegenden Gebirgen lagern hunderte Milliarden Tonnen Eis. Doch mit der Erderwärmung schrumpfen diese asiatischen Gletscher. Jetzt legt ein Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances die bislang umfassendste Analyse zum Eisverlust im Himalaya vor und warnt vor weitreichenden Folgen der immer stärkeren Schmelze. Mit einem der Studienautoren habe ich vor der Sendung telefoniert, Jörg Schäfer, Klimageochemiker an der Columbia University in New York. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie sich, den neuen Daten zufolge, die Gletscherschmelze im Himalaya in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.
Das ist das erste etwas erschreckende Resultat dieser Studie, dass die Rate der Gletscherschmelze sich in den letzten 40 Jahren verdoppelt hat. Und das ist deutlich höher, als wir das erwartet hatten. Und noch besorgniserregender, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, ist die Tatsache, dass das nicht eine Region im Himalaya betrifft, sondern die gesamte Himalaya-Kette. Wir haben 2000 Kilometer studiert und untersucht, und über diese gesamte 2000 Kilometer sehen wir ein erschreckend ähnliches Muster, nämlich die Verdopplung des Gletscherrückzugs.
Wie viel Eis ist denn da in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verloren gegangen? Können Sie das in ein Bild fassen?
Ja, also die Zahl an sich hört sich erstmal erschreckend an. Und also als Analog haben wir benutzt, sind 32 Millionen olympische Schwimmbäder, die wir hier an Eis verloren haben. Das Erschreckende tatsächlich ist die rapide Zunahme und die direkte Korrelation zur Temperaturentwicklung und die Homogenität dieses Signals über diese riesige Region.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Ursachen hat diese Entwicklung? Ist dafür nur der Klimawandel, die Erderwärmung verantwortlich?
Das ist wirklich das Erschreckendste. Gletscher an sich sind extrem kompliziert und die sind von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst. Was wir hier sehen, ist die Dominanz eines einzigen Faktors, und das ist die Temperaturzunahme. Und das liegt an der extremen Erwärmung unseres Planeten und der zentralasiatischen Region, die diese Gletscher spüren. Was wir an Erwärmung, anthropogen der Erde zumuten, ist so enorm, dass es wirklich alles andere in Schatten stellt. Und wir sehen nur noch die Temperatur als dominanten Driver von diesen Gletscherrückzügen.
Wie und wo haben Sie denn die Daten für diese aktuelle Untersuchung gesammelt, die ja so ein umfassendes Bild von dem Gletscherrückgang im Himalaya-Gebiet gibt, wie es ihn vorher noch nicht gegeben hat?
Ja, der CIA hat ein großes Archiv an Spionagesatelliten und Satellitenbildern veröffentlicht, vor 10 Jahren ungefähr. Und erster Autor dieser Studie, George Maurer, mein Doktorand, und Summer Rupert, die auch eine Co-Autorin ist, die sind da Spezialisten in der Bildverarbeitung dieser Art von Fotografien. Die lagen relativ lang unbenutzt rum, diese Bilder, bis Josh und Summer die technische Möglichkeit entwickelt haben, diese Bilder wirklich auszulesen. Und jetzt haben wir ein Archiv, das die Remote Sensing Beobachtungszeitskala glatt verdoppelt.
Lässt sich die Entwicklung im Himalaya, die Sie jetzt beschreiben, mit der Gletscherschmelze in den Alpen in Europa vergleichen?
Ja, es lässt sich vergleichen. Es ist natürlich eine viel größere Ausdehnung und das Problem insgesamt ist viel größer. Aber ja, letztlich ist es leider ein globales Phänomen, das wir hier sehen. Die direkten Abschmelzraten sind in den Alpen etwas anders, sind etwas höher, weil die Alpen auf höheren Breiten angesiedelt sind. Aber die Verdopplung der Rate, die ist durchaus vergleichbar. Und das ist ein Feld, wo wir im Moment gerade arbeiten, diese Art von Studien global auszudehnen.
Welche Folgen könnte denn speziell die Gletscherschmelze im Himalaya in Asien für das Ökosystem dort und vor allem auch für die Wasserversorgung in dieser Weltregion haben?
Ja, das ist natürlich die größte Sorge, die aus dieser Studie entsteht. Der Einfluss dieser Gletscherrückzüge auf den Wasserhaushalt der Region ist enorm auf allen möglichen Zeitskalen. Diese Gletscher sind die einzige Wasserquelle außerhalb des Monsuns typischerweise in dieser Region. Und wenn die sich so drastisch verändert, dann hat das natürlich katastrophale Einflüsse auf die Landwirtschaft und die gesamte alpine Ökologie. Wenn das so weitergeht, wenn wir nichts ändern, wenn wir nicht eingreifen in irgendeiner Form, dann wird diese Änderung auch die Hydrologie dieser enormen, riesigen Flüsse wie im Brahmaputra und Ganges und anderen, die im Himalaya entspringen, beeinflussen. Und dann haben wir eine Katastrophe, die Hunderte von Millionen Menschen, die von diesen Flüssen abhängen, beeinträchtigt und beeinflusst.
Die Gletscher im Himalaya schmelzen rapide. Über die Ursachen und Folgen davon haben wir mit dem Klimageochemiker Jörg Schäfer gesprochen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen spielt heute Abend in der Gruppe F das Team aus Schweden gegen das der USA. Dass die skandinavischen Spielerinnen in ihrem Heimatland das ganze Jahr über trainieren können, dürfte nur dank Kunstrasenplätzen möglich sein. Doch die sind umstritten, denn das Kunstgras wird mit Gummipartikeln aus alten Autoreifen bestreut, um den Platz weicher zu machen. Und jedes Jahr landen diese Partikel tonnenweise als Mikroplastik in der Umwelt. Jetzt hat sich ein norwegisches Forschungsteam erstmals genauer angesehen, wie Meerestiere darauf reagieren. Details von Christine Westerhaus.
Ein Kunstrasenplatz in Schweden. Unbeeindruckt vom Schneeregen kicken sich ein paar Viertklässler ihre Bälle zu. Beim Hin- und Herrennen landen immer mal wieder ein paar Gummipartikel aus alten Autoreifen, mit denen der Kunstrasen ausgepolstert ist, in den Schuhen und Kleidungsstücken der Sportler. Wie viele Partikel auf diesem Weg den Platz verlassen, hat Claudia Halsband untersucht. Die Biologin am Meeresforschungsinstitut Aquaplan Niva in Tromsø hat Schüler in ganz Norwegen im Dienst der Forschung kicken lassen.
Das war ein Citizen Science Experiment. Also über 3000 Schüler haben da mitgespielt. In ihren Schulklassen sind die eine halbe Stunde auf den Platz gegangen, haben gespielt in verschiedenen Wetterbedingungen, haben sich hinterher auf ein weißes Tuch gestellt, haben sich abgeschüttelt und ihre Schuhe abgebürstet und haben dieses Gummi gemessen, wie viel sie an sich hatten quasi.
Pro Spieler wurden zwar durchschnittlich nur etwa 4 Milliliter Gummi vom Platz getragen, doch hochgerechnet auf alle Fußballplätze in Norwegen sind es immerhin 65 Tonnen Gummi pro Jahr. Eine noch größere Menge an Gummipartikeln, die als Mikroplastik eingestuft werden, wäscht jedoch Regen oder Schnee aus dem Kunstrasen. Das wird dann nicht selten in Flüsse gespült oder mitsamt dem abgeräumten Schnee direkt in die Fjorde gekippt. Was dort mit diesen Partikeln passiert, hat sich Claudia Halsband in einem Laborversuch genauer angesehen.
Das Erste, was wir uns angeguckt haben, war, dass wir einfach mal 20 Gramm von diesen Gummipartikeln eingesammelt haben von einem Sportplatz hier in Tromsø. Und ich habe da 20 Gramm von inkubiert in 2 Liter Seewasser und 2 Wochen im Labor geschüttelt. Wie erwartet haben wir viel Zink gefunden, also ein Schwermetall, von dem wir wissen, dass das in Autoreifen verarbeitet wird. Also das war keine große Überraschung, aber wir wissen, dass es eben jetzt sich in dem Meerwasser löst und in der Umwelt dann vorhanden ist.
Im nächsten Schritt hat Claudia Halsband kleine Krebstierchen mit den Kugeln aus geschredderten Autoreifen konfrontiert.
Je höher die Konzentration von diesem Gummi in dem Wasser ist, desto höher ist die Sterblichkeit von Organismen. Die war dann bei hohen Konzentrationen auch wirklich sehr hoch. Also wenn ich dieses konzentrierte Meerwasser mit Gummi verwende, dann sterben diese Krebstierchen sehr schnell ab, innerhalb von einem Tag. Aber wenn man das dann runter verdünnt in realistischere Konzentrationen, die man dann eben draußen im Feld erwarten könnte, dann nimmt diese Sterblichkeit mit der Konzentration ab.
Klar ist aber schon jetzt, obwohl die Krebstierchen die Gummipartikel nicht gefressen haben, leiden sie unter den Schadstoffen, die dieses Mikroplastik ins Meerwasser abgibt. Die Frage ist nur, welche Mengen sie noch tolerieren können. Um das herauszufinden, hat Claudia Halsband in einem weiteren Versuch Taschenkrebse untersucht, die die Teilchen als vermeintliche Nahrung aufnehmen könnten. In den Mägen der Tiere entdeckten die Forscher tatsächlich Gummipartikel. Außerdem arbeiten die Forscher an einem neuen Projekt, in dem sie sich den Abrieb von Autoreifen anschauen wollen. Auch dieser wird als Mikroplastik eingestuft und gelangt über Regen und abgeräumtem Schnee in den Fjorden. Eine Quelle von Kunststoffmüll, die sich noch schlechter kontrollieren lässt als die von Sportplätzen.
Also die Fußballplätze, da könnte man jetzt sagen, es gibt andere Mittel, wie man dieses Gras da unterfüttern kann, die umweltfreundlich sind, aber eben nicht mehr Auto zu fahren oder wieder auf Holzrädern statt auf Gummireifen, das wird natürlich schwierig. Also das ist wirklich was, wo man dann ein bisschen länger nachdenken muss, ob man das irgendwie in den Griff kriegen kann.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und jetzt ein Lesetipp für den Sommerurlaub.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Erkenne dich selbst. Diesen Rat erteilen Philosophen und Pädagogen seit Jahrhunderten und neuerdings auch die Verfasser psychologischer Ratgeber. Schöne Idee, findet Steve Ahen, allerdings beruhe sie wohl auf einer Illusion. In seinem Buch »Ich und andere Irrtümer – Die Psychologie der Selbsterkenntnis« erklärt der Psychologe und Wissenschaftsjournalist, warum.
Unser Geist ist nicht dafür geschaffen, sich selbst zu erkennen, sondern um zu funktionieren, also das Überleben des Individuums zu sichern. Weil ein allzu abgehobenes Selbstbild dabei hinderlich wäre, verfügen wir über Mittel, um uns kritisch und distanziert zu betrachten. Allerdings ist es quasi unumgänglich, dass wir uns für anders und das heißt in der Regel für besser halten, als wir sind.
Nicht wahre Selbsterkenntnis, sondern illusionäre Selbstüberhöhung soll uns lebensfähig machen. Starker Tobak für alle, die nicht nur im Alltag funktionieren, sondern ein möglichst sinnerfülltes und authentisches Leben führen wollen. Steve Ahen stößt seine Leser also zunächst einmal vor den Kopf, will sie aber letztlich gar nicht davon abhalten, sich selbst zu erforschen. Er will nur klar machen, dass das alles andere als einfach ist. Denn unser Ich verändert sich ständig, besitzt vielfältige Regungen und ist nie eindeutig zu fassen. Ahen veranschaulicht das plastisch an typischen Alltagserfahrungen und er präsentiert eine Vielzahl wissenschaftlicher Experimente und Konzepte, die seine These stützen. Zum Beispiel einen Versuch, mit dem sich prüfen lässt, wie gut unser bewusstes und unser unbewusstes Selbstbild zusammenpassen.
Der Proband soll zum Beispiel so schnell wie möglich eine von zwei Tasten drücken, wenn auf dem Bildschirm ein Begriff erscheint, der eine extrovertierte Eigenschaft beschreibt. Gesprächig, ausgelassen, aktiv und so weiter. Wird erstere Verknüpfung schneller aktiviert, ist sie im Selbstbild des Probanden offenbar stärker präsent.
Der Proband drückt die Taste am schnellsten, wenn der Begriff gesprächig erscheint. Das scheint die Eigenschaft zu sein, die sein Selbst unbewusst am stärksten mit sich verbindet, wenn es um extrovertierte Eigenschaften geht.
Vergleicht man die Resultate solcher impliziten Tests mit den per Fragebogen erhobenen Selbsteinschätzungen von Menschen, ergeben sich meist nur schwache Übereinstimmungen.
Andere Experimente zeigen, wie wir Erinnerungen an uns selbst ständig verändern und meist positiv färben. Sie belegen, dass Urteile und Bewertungen anderer Menschen stark beeinflussen, wie wir uns selbst sehen und verhalten. Oder sie decken auf, dass wir uns oft irren, wenn es um die wahren Motive unseres Handelns geht. Steve Ahens Fazit:
Wir sollten unseren Täuschungen und Trugbildern durchaus trauen. Statt nach dem wahren Ich zu schürfen, sollten wir besser unsere spontanen Impulse erkennen und ihnen folgen. Wer alles bewusst machen und ausloten will, übersieht vor lauter gut gemeinten Erklärungen womöglich diesen inneren Wegweiser.
Unsere Illusionen sind Bestandteil unseres Selbst und können uns motivieren und stärken. Sie müssen daher nicht unbedingt immer aufgedeckt und zerstört werden. Wer gleichzeitig berücksichtigt, wie wichtig die Suche nach innerer Stimmigkeit und sozialer Anerkennung ist, kann sich mit Ahens verständlich und pointiert geschriebenem Buch für einen realistischen Umgang mit dem eigenen Selbst wappnen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die aufgeklärt über sich selbst nachdenken wollen.
Erkenntnisgewinn.
Ohne Illusionen ist kein Selbstgefühl zu haben.
Spaßfaktor?
Ein Buch voller Provokationen, das den Geist auf Trab hält, weil es zum Widerspruch reizt.
Martin Hubert über das Sachbuch »Ich und andere Irrtümer – Die Psychologie der Selbsterkenntnis« von Steve Ahen. Erschienen ist es im Klett-Cotta Verlag, hat 303 Seiten und kostet 17 Euro. Hainschwebfliegen sind harmlos, täuschen aber durch ihre gelb-schwarze Musterung die Wehrhaftigkeit einer Wespe vor. So manche Tierart versucht, sich auf solche Weise durch Farbe und Gestalt vor Angreifern zu schützen. Optische Nachahmungen helfen nachtaktiven Tieren allerdings in der Dunkelheit eher wenig. Hier hilft akustische Mimikrie. Einige Arten schaffen es, die Ohren ihrer Jäger zu täuschen und sich so klanglich aus dem Beutespektrum zu stehlen. Ein Beispiel dafür ist die Gespinstmotte. Wie die Fledermäuse in die Irre führt, hat Anneke Meyer in Erfahrung gebracht. In einem englischen Pub.
Es ist ein schöner Tag in Bristol im Süden von England. Es regnet nicht und später spielt Liverpool noch gegen Bayern München. Marc Holdereth ist noch im Labor, aber nicht mehr lange. Nach Feierabend geht es heute in den Pub. Die Arbeitsgruppe des gebürtigen Franken feiert eine Veröffentlichung.
Jetzt hat mein Doktorand, der Liam O'Reilly, entdeckt, dass es eine ganz kleine Nachtfalter gibt, der auch ein bisschen giftig ist übrigens. Und der erzeugt Töne, Ultraschalltöne, die sich genau so anhören wie die Ultraschalltöne von einem viel größeren und vermutlich viel giftigeren Nachtfalter. Und wenn eine Fledermaus die attackiert, hört die Fledermaus diese Schallsignale, verbindet diesen Schall mit der Giftigkeit oder mit dem schlechten Geschmack und damit bricht sie die Attacke ab und damit ist die Schutzwirkung erreicht.
Indem die kleinen Gespinstmotten das Warnsignal der großen Bärenfalter nachahmen, machen sie sich einen Trick zunutze, der im Tierreich weit verbreitet ist. Mimikrie. Bekannte Beispiele, etwa die Schwebfliege, die sich mit ihrer gelb-schwarzen Färbung als Wespe ausgibt, täuschen die Augen. Beispiele für akustische Mimikrie, bei der die Ohren getäuscht werden, sind bisher nur wenig bekannt, erklärt Marc Holdereth auf dem Weg zum Pub. Das neu entdeckte Beispiel der Gespinstmotte hat dabei eine Besonderheit.
Diese kleinen Gespinstmotten, die haben keine Ohren, sie machen aber trotzdem Schall.
Von den großen Bärenfaltern weiß man schon lange, dass sie hören, wenn eine Fledermaus sie ortet und darauf mit einer spezifischen Ultraschallsequenz antworten. Das Schallorgan der Taubenmotten war bisher unbekannt und wäre es auch geblieben, wenn nicht der Zufall und das Jahrestreffen des örtlichen Vereins der Schmetterlingsbeobachter gewesen wären.
Ich hatte eine sonderbare Struktur auf dem Hinterflügel einer Motte entdeckt. Es war ein durchsichtiger Fleck mit kleinen Erhöhungen am Rand. Meine Beobachtung stellte ich bei dem Treffen vor und zufällig war Liam auch dort.
David Agassiz, passionierter Schmetterlingsliebhaber und Pensionist, sitzt bereits im Gastraum und wartet bei Fish and Chips. In seinem ersten Leben war David Agassiz ein Mann der Kirche. Mit 50 schrieb er eine Doktorarbeit auf dem Gebiet der Schmetterlingskunde. Inzwischen ist er ein weltweit anerkannter Experte.
Dieser Fleck ist schon seit über 100 Jahren beschrieben. Aber diese Erhebungen hatte noch nie jemand erwähnt. Sie sind schwer zu entdecken. Man braucht eine spezielle Technik. Ich sah sie und dachte, sie müssen für irgendetwas gut sein. Mein Vorschlag war, dass sie Töne erzeugen könnten.
And so I suggested that it might be possible that this was in order to make sound.
Mit bioakustischen Methoden kennt der Naturforscher sich nicht aus. Liam O'Reilly, Marc Holdereths Doktorand, allerdings schon.
I mean, it was literally the moment that I saw the talk that David gave. I looked at the
In dem Moment, als ich Davids mikroskopische Aufnahmen sah, dachte ich, das sieht bekannten schallproduzierenden Strukturen sehr ähnlich. Ich bin direkt im Anschluss an das Treffen zum Vorsitzenden des Vereins gegangen und habe gesagt, ich würde gern Kontakt zu David aufnehmen.
Das Bier kommt und es wird auf die erfolgreiche Zusammenarbeit angestoßen. Auf hochauflösenden Videobildern, die mit Ultraschallaufnahmen gekoppelt sind, zeigt sich, dass die mysteriösen Erhebungen eine Art Scharnierfunktion haben. Bei jedem Flügelschlag klappen die Scharniere eines nach dem anderen um und erzeugen dabei ein Klacken im Ultraschallbereich. Das Bier neigt sich dem Ende. Liverpool wird Bayern München an diesem Abend wider Erwarten nicht schlagen. Draußen ist es dunkel geworden. Für menschliche Ohren wird es stiller. Für Fledermäuse möglicherweise ziemlich laut. Anders als die großen Bärenfalter, die die Attacken der Fledermäuse hören und gezielt beantworten, senden die Gespinstmotten ihre Warnsignale permanent mit jedem Flügelschlag. Dass sie selbst taub sind, kann kein Zufall sein.
Anneke Meyer über akustische Mimikrie bei Nachtfaltern. Und inzwischen ist meine Kollegin Magdalena Schmude ins Studio gekommen. Sie hat die heutigen Meldungen aus der Wissenschaft geschrieben und mitgebracht.
Menschen in ärmeren Ländern haben mehr Vertrauen in Impfungen als die in reichen. Das geht aus einer Umfrage des britischen Wellcome Trust, einer Stiftung zur Förderung von medizinischer Forschung, hervor. Demnach empfinden nur 59% der Befragten aus Westeuropa Impfungen als sehr oder zumindest einigermaßen sicher. In Südasien sind es dagegen 95%. Besonders skeptisch sind die Menschen in Frankreich. Hier gab ein Drittel der Befragten an, Impfungen nicht zu vertrauen. Nur knapp die Hälfte der Menschen hielt Impfungen für sicher, andere stimmten keiner der Aussagen zu. In Deutschland vertrauen 67% der Befragten in die Sicherheit von Impfungen.
Parkinson verrät sich im Gehirn schon sehr früh.
Lange bevor Patienten die ersten Symptome zeigen, verändert sich die Wirkung des Botenstoffes Serotonin in ihrem Gehirn. Das ergab eine Studie britischer Neurologen, die im Fachjournal The Lancet Neurology erschienen ist. Hirnscans von Probanden, die aufgrund einer seltenen Genmutation sehr sicher im Lauf ihres Lebens an Parkinson erkranken werden, wiesen entsprechende Auffälligkeiten auf. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass das Serotonin in bestimmten Gehirnregionen deutlich schlechter gebunden wurde als bei gesunden Patienten ohne die Mutation, was auf einen Verlust der entsprechenden Rezeptoren hinweist. Diese Erkenntnis könnte man in Zukunft nutzen, um Parkinson früher zu erkennen und mit der Therapie zu beginnen, hoffen die Forschenden. Bisher standen bei der Diagnose der Erkrankung vor allem Veränderungen im Dopaminsystem im Fokus, die auch für die kognitiven und motorischen Symptome von Parkinson-Patienten verantwortlich sind.
Eine neue Drucktechnik funktioniert ohne Pigmente.
Bei der geordneten Mikrofibrillierung, wie Forscher aus Japan ihre Entwicklung nennen, werden aus Kunststoffpolymeren mikroskopisch kleine Fasern hergestellt, die durch Lichtbrechung unterschiedliche Farbeindrücke erzeugen. Richtig angeordnet lassen sich so beliebige Bilder darstellen. Das Prinzip gibt es auch in der Natur, zum Beispiel bei den Farbmustern von Schmetterlingsflügeln oder Pfauenfedern, die ebenfalls ohne Pigmente entstehen. Ihre Entwicklung stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor.
Die Kelten tranken Bier aus Weinschalen.
Das zeigen chemische Analysen der Nahrungsrückstände in 99 Keramikgefäßen, die an einer Ausgrabungsstätte im Burgund gefunden wurden, darunter auch die Weinschalen. Die getöpferten Trinkgefäße waren um 500 vor Christus zusammen mit Wein aus Griechenland und Italien ins heutige Frankreich importiert worden. Wie Wissenschaftler aus München und Tübingen in der Fachzeitschrift Plus One schreiben, übernahmen die Kelten damit nicht einfach die Traditionen aus dem Mittelmeerraum, sondern gaben den importierten Gegenständen mit der veränderten Nutzung eine eigene kulturelle Bedeutung. Weinreste fanden sich außerdem in Kochgefäßen aus dem Handwerkerviertel der keltischen Siedlung. Die dort lebenden Menschen haben den Wein also, anders als die höher gestellten Bewohner der Siedlung, nicht nur getrunken, sondern auch für die Essenszubereitung verwendet.
Der Weltgesundheitsorganisation WHO fehlt Geld für die Bekämpfung von Ebola.
Die WHO schätzt, dass der aktuelle Einsatz im Kongo zwischen Februar und Juli 2019 rund 87 Millionen Euro kosten wird. Davon ist bis Mitte Juni nicht einmal die Hälfte zusammengekommen. Wenn die Finanzierungslücke nicht rechtzeitig geschlossen werde, müsse der Einsatz zurückgefahren werden, sagte der Generalsekretär der WHO in Genf. Beim aktuellen Ausbruch der Virusinfektion in dem zentralafrikanischen Land hatten sich seit dem Frühjahr 2018 etwa 2200 Menschen mit der Krankheit infiziert. Knapp 1500 davon sind gestorben. Auch im Nachbarland Uganda hat es erste Ebola-Fälle gegeben.
Sternzeit, 20. Juni. Der TÜV für die Astroforschung. In den USA läuft derzeit die Arbeit für den Decadal Survey Astro 2020. Dieser Bericht der Akademie der Wissenschaften setzt die Prioritäten der astronomischen Forschung für das kommende Jahrzehnt und darüber hinaus. Das 18-köpfige Team muss alles abdecken. Forschungsprojekte bei verschiedenen Wellenlängen, vom Gamma- bis zum Radiobereich. Zur Begutachtung kommen Teleskope auf der Erde wie im Weltraum. Es geht um Missionen großer Institutionen wie der NASA, ebenso wie um Projekte kleinerer Universitäten, um Vorhaben von der Ost- und der Westküste der Vereinigten Staaten. Das Team des Decadal Survey muss bewerten, was wissenschaftlich wichtig und wirtschaftlich ist. Dabei wird es sich viele Feinde machen, denn meist gibt es über 100 eingereichte Projekte, aber bestenfalls 10 landen schließlich auf der Empfehlungsliste. Beim Infrarotteleskop WFIRST, dem Röntgensatelliten Athena und dem Gravitationswellenobservatorium LISA geht es nicht um eine Festlegung der Reihenfolge. Das Team soll lediglich bewerten, ob sie noch in die Forschungslandschaft passen und ob man Investitionen erhöhen, senken oder gar ganz streichen sollte. Menschen in einer frühen Phase ihrer Forschungslaufbahn wird von einer Mitarbeit im Team abgeraten. Denn es gäbe die Gefahr, dass sich enttäuschte Antragsteller bei künftigen Bewerbungen von Mitarbeitern des Surveys rächen könnten. In knapp 2 Jahren wird der 7. Decadal Survey vorliegen und festlegen, wo die US-Astronomie künftig nach den Sternen greift.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr Wissenschaft gibt es heute Abend ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Thema dann, die Zukunft geisteswissenschaftlicher Methoden. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Tschüss, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.